Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Ich freue mich sehr, heute erneut Birgit Schönharting hier im Podcast begrüßen zu dürfen. In Episode 218 durfte ich Sie zu Ihrem Engagement als Projektleiterin für Ärzte ohne Grenzen interviewen. Und heute geht es um eine ganz besondere Initiative, die sie ins Leben gerufen hat. Mit ihrem Verein Tweede Shuleni hat sie sich für gute Bildung und Lebensbedingungen von Jugendlichen in dem kleinen Dorf Kihesa Mgagao, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, in den Southern Highlands von Tansania eingesetzt. Und heute erzählt uns Birgit, wie ihr das gelungen ist, dort nicht nur die Schülerzahl zu erhöhen, sondern auch nachhaltige Kleinprojekte wie einen Schulgarten, eine Nähstube und eine Hühnerfarm zu initiieren. Mit der Unterstützung der Spender und der Vision, noch mehr Jugendlichen eine Perspektive dort zu geben, gibt uns Birgit heute einen tiefen Einblick in die beeindruckende Arbeit von Tweede Shuleni und die Veränderungen, die durch ihr Engagement dort möglich wird. Hi Birgit, erstmal schön, dass du nochmal hier bei mir im Podcast bist. Das ist ein gutes Zeichen. Beim ersten Mal hast du dich anscheinend wohlgefühlt. Jetzt geht's um dein ganz besonderes Herzensprojekt. Bitte sprich es doch erstmal so aus, wie es richtig ausgesprochen wird und erklär uns, wie du auf die Idee gekommen bist, den Verein zu gründen.
Ja, hallo liebe Birte. Ich freue mich, dass ich noch ein zweites Mal wieder bei dir sein darf und mit dir sprechen darf, dass das so geklappt hat. Und sehr gerne stelle ich ein bisschen mein kleines Herzensprojekt vor, was ich neben meiner sonstigen Arbeit ja als einsatzwert sehe, wofür ich mich gerne auch engagiere. Erstmal zum Namen vom Verein, der heißt Tweede Shuleni, das ist Swahili und bedeutet übersetzt, lasst uns zur Schule gehen. Das fand ich irgendwie ganz passend und habe also auch den Namen selber kreiert. Habe auch gedacht, das versteht man hier irgendwie, dass es was mit Schule zu tun hat, weil tatsächlich der Swahili-Name Schule fast identisch ist zu dem, was wir eben hier auch benutzen. Und beim Dorf warst du schon ganz gut dran. Ich bin ja auch kein Ansässiger, aber Kihesa Mgagao ist ein bisschen ein Zungenbrecher, ja. Aber das ist ein klitzekleines Dorf in den Highlands im Süden von Tansania. Wie bin ich dazu gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Eigentlich eine sehr spannende Geschichte, weil ich das nie vorhatte. Also es war nie mein Plan, das zu tun. Und vor allem hatte ich keine Ahnung, wie groß das werden würde und wie viel Verantwortung und wie viel Zeit das alles in Anspruch nimmt. Ich habe 2011 bei einer meiner Reisen, wo ich als irgendwie Freiwillige gearbeitet habe in Ostafrika, hat sich neben mich im Bus jemand gesetzt, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin. Ein Tansanier, der damals noch für ein anderes Projekt, für ein Nebelwasserprojekt gearbeitet hat, was ich auch interessant fand. Und wir kamen ins Gespräch und irgendwann wurde es klar, dass eine seiner großen Vorhaben, eines seiner Träume ist, dass er mit gemeinsam ein paar anderen Tansaniern eine Schule gründen möchte. Und einfach nur aus dem Grund, weil er selber schlechte Bildungsmöglichkeiten hatte und anderen Menschen einfacher machen wollte, dass sie an gute Bildung gelangen. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt, weil ich das immer schön finde, wenn aus den eigenen Ländern, wo es Probleme gibt, auch Ideen und Initiativen entstehen. Habe aber damals noch nicht weiter dran gedacht, dass das irgendwas Großes werden könnte. Habe bei einem meiner Bilderabende, die ich dann danach nach dieser Reise hier gemacht habe, haben mir ein paar Leute Geld zugesteckt, haben gesagt, du hast so viel gesehen, wo Geld nötig ist, du gibst es bestimmt an die Richtigen. Und dann habe ich gedacht, an so eine Person will ich es eigentlich nicht geben, vielleicht gibt's ja was so ein bisschen mehr Gemeinschaftswohl fördert. Und habe dann beschlossen, damals waren es, glaube ich, 200 Euro als Startkapital, das an diesen Menschen zu überweisen und zu gucken, was die daraus machen. Jetzt war das nur so, dass die einen kompletten Plan hatten, dass sie eine große, große Schule bauen wollen. Und dato war es aber soweit nur fortgeschritten, dass sie ein Land gekauft hatten, eben dort, wo es jetzt auch stattfindet, bisher aber dann nur so ein ganz grobes Fundament des ersten Gebäudes gesetzt war, so dass diese 200 Euro jetzt auch nur ein paar Backsteine und ein bisschen Zement eigentlich dann dazu beigetragen haben. Mhm. Ich habe das dann irgendwann verstanden, dass der Plan da ist, aber das Geld fehlt. Und habe mich von da an dann eigentlich Stück für Stück erstmal mit ganz vielen kleinen Aktionen wie ein Benefiz-Massagetag in meiner Praxis, wie Kalenderverkauf von meinen Fotos, die ich auf Reisen gemacht habe, habe ich irgendwie versucht, ein bisschen Geld zusammenzutreiben. Und das wurde dann über die Jahre immer größer, bis ich dann 2014 den Namen gebildet habe, eine Homepage gemacht habe, das Ganze ein bisschen offizieller gemacht habe, es aber immer noch weiter als private Spendeninitiative durchgeführt habe, bis dann 2020 so etwa mir das Ganze zu groß wurde, als ich dann mehr als 100.000 Euro zusammengesammelt hatte. Ich so gedacht, das alles auf eigenen Schultern immer nur zu tragen, ist ein bisschen schwierig und ein bisschen zu groß vielleicht. Daraus hat sich die Idee ergeben, dass ich einen Verein gründe, den es jetzt seit Juni 2021 gibt, mit dem Namen, gleichen Namen Twende Scholini e.V. Also wir sind jetzt gemeinnützig anerkannt, können Spendenquittungen ausstellen und haben natürlich ein bisschen eine bessere Möglichkeit, auch Spenden zu sammeln. Das ist ein sehr kleiner Verein, bewusst mit etwas mehr als 10 Leuten bisher, wo wir so versuchen, unser Netzwerk zu erweitern und ja einfach dem Ganzen einen offiziellen, aber hoffentlich kleinen administrativen Rahmen zu geben.
Wenn ich das richtig erinnere von der Gründung unserer Elterninitiative der Kita her, ist es aber so, dass du ja, glaube ich, 7 Leute brauchst oder 3 in der Verantwortung in so einem Verein. Wie hast du schnell gefunden unter deinen Bekannten und Freunden?
Also 7 tatsächlich für so einen gemeinnützigen Verein und dann 3 für den Vorstand. Ich hatte so, sagen wir mal, 3, 4, wo ich wusste, die würden auf jeden Fall mitmachen und auch irgendwelche Verantwortungen dann übernehmen, weil es ja wirklich auch ein Zeitfaktor ist. Und dann musste man schon ein bisschen rumfragen, bis man ein paar andere noch dazu hatte, die dann einfach die Idee unterstützen, die dann aber auch gleich gesagt haben, ich kann nicht so viel tun, also die mehr so pro forma mit dabei waren. Ich freue mich jetzt immer, wenn es nochmal Leute gibt, die neu dazukommen, auch sagen, ich möchte mich da einbringen. Wir haben jetzt nur gesagt, wir wollen nicht unseren Hauptaugenmerk auf große Mitgliederwerbung legen, weil das alleine jetzt hohe Mitgliederzahlen zu haben, bringt dem Projekt oder der Schule da jetzt auch nichts. Aber je mehr Leute sich natürlich aktiv einbringen und desto besser. Aber wir wollen eben auch dieses Bürokratische nicht ausufern lassen. Mhm.
Nimm uns doch mal mit nach Tansania. Wie sieht die Schule mittlerweile aus? Wie viel Geld habt ihr da mittlerweile reingesteckt? Und ja, wenn wir da hinkommen würden, was würde uns da begegnen? Und wie viele Kinder sind da mittlerweile?
Ja, also man könnte ja vielleicht erwarten, dass, was habe ich gesagt, 2011, die 14 Jahre, dass da irgendwie schon so ein kleines Dorf entstanden ist oder sowas. Und wir haben es tatsächlich jetzt auch bisher so auf 225.000 Euro gebracht an Spendensummen. Aber, man muss dann auch wissen, es ist eine unglaublich ländliche Gegend, wo beispielsweise Strom kam in dieses Dorf 2017, glaube ich, oder 2019. Und an der Schule selber ist immer noch kein Strom, weil die Leitung bis dahin noch nicht gelegt wurde. Ja, nur so als kleines Beispiel. Und das bedeutet einfach auch, dass jedes Gebäude, was gebaut wird, wirklich Handarbeit ist. Stein auf Stein, Mörtel per Hand zusammenrühren. Und die Wasserversorgung kam anfangs ausschließlich, jetzt noch teilweise, per Esel und Kanister zu dieser Stelle. Und es war einfach wirklich so, dass immer nur dann irgendwas geschehen konnte, wenn wieder Geld da war. Das heißt, da waren auch Monate zwischendrin, wo nichts viel passiert ist. Und das bedeutet, dass wir eigentlich jetzt doch auch stolz drauf sein können, was es jetzt dort gibt. Und genau, also wenn man jetzt dorthin kommen würde, erstmal auf Google Maps ist es ganz schwer zu finden. So klein, dass es fast nicht erscheint. Mhm. Südliches Tansania, die nächstgrößere Stadt heißt Iringa. Die ist wirklich groß und da kriegt man auch alles, also sehr ein lebendiges Zentrum. Etwa 70 Kilometer ist dann dieses Dorf entfernt. Klingt jetzt auch erstmal nicht so weit, heißt aber schon am eigenen Leib erfahren, in Regenzeit auf der Schotterpiste braucht man dafür locker mal 3 bis 4 Stunden. Was natürlich auch bedeutet, dass die Menschen einfach wirklich abgeschieden sind von allem, was jetzt Material und Leben und Sonstiges bedeutet. Highlands heißt etwa 2100 Meter Höhe. Das heißt, es ist auch sehr kühl, sehr grün, viel Regen, viel Wald, viel Ackerbau. Aber dann eben auch schwierige Wege. Das nächstgrößere Dorf ist 30 Kilometer weg. Das kann schon mal 1,5 Stunden dauern, bis man dort ist.
Das erinnert mich direkt an den Schulweg. Wie kommen die Kinder dann zur Schule aus diesem Dorf? Laufen die tatsächlich zu Fuß und schaffen die das dann auch in der Regenzeit?
Ja, also genau, das ist so ein bisschen abschüssig, geht dann nochmal so 1 Kilometer oder 1,5 von dem Dorf nach unten. Und ja, das ist zu Fuß. Geht noch. Ich meine, das würde manchen Menschen hier auch gut tun, wenn sie täglich 1,5 Kilometer zur Schule laufen würden. Aber so zum Beispiel, um das Material heranzubringen, das ist oft eine große Herausforderung, weil dann auch mal so ein kleinerer Lieferwagen oder ein kleiner Lastwagen, die bleiben dann manchmal auch stecken oder kommen gar nicht richtig dahin. Also auch das wird irgendwann mal notwendig sein, dass da eine bessere Infrastruktur überhaupt gebaut wird und stattfindet. Aber das ist wirklich eine der vielen Herausforderungen, also eben Strom. Bisher ist es Regenwasserversorgung, das heißt, wir sammeln Regenwasser von den Dächern oder die sammeln Regenwasser von den Dächern. Und also was jetzt entstanden ist, es ist ein großes 3-Klassenzimmer-Gebäude, richtig groß. Die müssen auch massiv gebaut werden. Der Staat gibt da sehr stark vor, wie das Ganze aussehen muss, kommt auch immer wieder mit Inspektoren. Und ohne dass die ganzen Punkte erreicht sind, kriegt man zum Beispiel auch keine offizielle Lizenz. Also wir haben jetzt im Moment, ist dort eine Lizenz für ein Private Education Center, also es darf unterrichtet werden offiziell, es darf aber zum Beispiel noch keine Jahresabschlussprüfung abgenommen werden, da müssen die in eine andere Schule gehen, die Schüler, die jetzt dort sind, und es darf sich noch nicht offiziell Secondary School, also weiterführende Schule, nennen, sondern das ist also auf dem Weg dorthin und muss eben bestimmten Kriterien standhalten. Außer diesem großen Gebäude gibt es dann zum Beispiel mehrere Toilettentrakte, eine Zisterne, wo das Regenwasser eben langfristig gesammelt wird, eine kleine Küche. Das sind dann oft noch so provisorische Bauten mit eben aus Holz und mit Aluminiumdächern. Ein kleiner Trakt, wo die Lehrer sitzen, wo das Essen und Material gelagert wird. Und seit letztem Jahr eine kleine Schreinerei, die auch funktionsfähig ist. Allerdings ohne den Strom können die immer nur erstmal die Handarbeitsdinge tun. Und wenn sie dann für größere arbeiten, müssen sie in die nächste Stadt auch gehen mit den ganzen Dingen.
Wieso habt ihr euch entschieden, eine, du hast es eben schon gesagt, Secondary School, also eine weiterführende Schule zu errichten und nicht die kleineren Kinder auch zu unterrichten?
Also die Entscheidung lag gar nicht wirklich bei mir. Also das war wirklich die Idee und die Grundvoraussetzung kam ja eben von dieser Gruppe der Tansanier, denen ich dann gefolgt bin, mehr oder weniger. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man sich auch insgesamt in den großen Zielen, die sich die Welt so für Entwicklungszusammenarbeit gesetzt hat, ist die Grundschulbildung relativ weit vorangeschritten. Also und auch in Tansania kann man sagen, dass jetzt inzwischen etwa 80% der Kinder zur Grundschule gehen können.
Schön.
Und da sorgt auch der Staat relativ gut dafür. Wo die nächste große Lücke entsteht, ist eben diese weiterführende Schule. Also Tansania hat englisches Schulsystem, sprich die Grundschule geht Klasse 1 bis 6 und dann geht's in der 7. Klasse los mit den höheren Schulen. Und da ist es oft so, dass gerade auf dem Land Eltern immer noch entscheiden, das reicht jetzt an Schulbildung und die Kinder sollen lieber auf der Farm mitarbeiten oder werden früh verheiratet oder haben eben andere Pläne für ihre Kinder als jetzt weiterführende Bildung. Und da ist eben eine große Lücke. Und das war von dieser kleinen Gruppe, mit der wir dort zusammenarbeiten, die unsere Partner sind, eben die Zielvorstellung. Was es deutlich schwieriger und herausfordernder macht, weil eine Grundschule wäre einfacher zu bauen und zu gestalten.
Ja, das glaube ich.
Und wenn man sich das Gesamtkonzept anguckt, was da entstehen soll, also so der Traum, die Vision ist wirklich so eine Schule für 850 Schüler mal irgendwann zu haben mit Boarding School, also Internat und Tagesschule. Und dazu gehört dann wirklich, also das wird dann wie eine kleine, würde dann wie eine kleine Stadt werden. Also von Kirche und Moschee über Sportplatz, über kleine Gesundheitsstationen, über einen kleinen Shop, wo man dann die Schulutensilien kaufen kann, dann natürlich Schlafräume, also wirklich Lehrer, die dann dort wohnen und sowas. Also dieses Areal ist tatsächlich auch groß genug. Pläne sind auch da, also es ist schon alles so vorgemalt, wie man sich das irgendwie vorstellen könnte. Das ist aber ein richtig langer Weg noch und ich durfte und musste auf dem Weg ja auch schon ganz viel lernen und habe mich mit dem Gedanken auch angefreundet, dass es ganz anders ist als hier. Also man baut nicht irgendwas fertig und dann benutzt man es, sondern man baut was und sobald es irgendwie in die Nutzung gehen kann, wird es auch benutzt und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Und das ist eine ganz spannende Erfahrung eigentlich.
Ja, ist ja aber eigentlich, hört sich auch sehr pragmatisch grundsätzlich an, ist ja eigentlich nicht verkehrt. Ja. Du hast schon gesagt, diese große Vision, die ihr habt, hast du gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Kannst du benennen, wie viel Geld und Zeit es noch brauchen würde, im Idealfall, bis das Realität werden kann? Und welche Rolle spielen da die Spender, mit denen du so Kontakt hast?
Ja, so summemäßig ist schon schwierig zu sagen. Also wie gesagt, wir haben jetzt so mit 225.000 Euro haben wir das. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass, also oder ganz frisch jetzt eigentlich, ist noch eine kleine Hühnerfarm dazugekommen und wir haben eben bisher keine Schlafsäle, haben aber die Kinder, habe ich ja auch noch nicht gesagt, wie viele es sind, die jetzt da sind. Also letztes Jahr waren es 22, die dort waren. Die haben wir jetzt im Dorf in bestimmten kleinen Räumen untergebracht. Das heißt, das ist so eine provisorische Internatsgeschichte mehr oder weniger. Das sind auch Waisenkinder, die also sonst auch keine Schulbildung wirklich machen könnten und erst extra dafür dann dahin gekommen sind. Und wir, also um wirklich alles das zu verwirklichen, was da jetzt auf so einem Plan steht, da kommt man sicher unter Millionen, also oder unter einer Million ganz sicher nicht irgendwie weg. Das ist auf jeden Fall schon mal klar.
Ja.
Die Frage ist aber eben, da jetzt auf dem Weg ja schon was passiert, also wir haben jetzt schon Schüler und zum Beispiel gibt's so eine nächste Stufe, die wir jetzt dieses Jahr erreichen wollen, dass wir 35 Schüler unterrichten, Schülerinnen und Schüler, dann würde die Schule auch die Lizenz zum Examen machen bekommen. Super. Wenn es dann irgendwann 45 werden, dann ist die Stufe, dass es eine Lizenz zur offiziellen Secondary School dann geben würde. Und dann kommt zum Beispiel auch der Staat ins Spiel, sodass beispielsweise Lehrergehälter dann vom Staat gezahlt werden. Also dann wird es so eine Mischangelegenheit. Bisher ist alles privat finanziert. Und Schülerinnen und Schüler, die jetzt von, sagen wir mal, Familien kommen, die sich das auch leisten könnten, müssen auch dann einen Beitrag zahlen, weil es geht ja da auch dann um Essen und um die ganzen Gegebenheiten, die ihnen geboten werden. Wir haben jetzt halt für die aktuellen Schüler das gesamte Schulgeld noch übernommen. Also das ist im Moment alles frei für die. Aber kostet natürlich, jetzt wo diese Schule läuft, kostet auch das laufende Geschäft schon immer Geld. So dass wir für Weiterbau und neue Errungenschaften halt immer noch mal was extra obendrauf legen müssten. Und das müssen wir jetzt eben jeden Schritt genau überlegen. Wie viel können wir steigern? Wie viel können wir mehr aufnehmen? Weil es halt immer gleichzeitig auch wachsen muss.
Ja, klar, hört sich logisch an. Jetzt hast du schon einiges erzählt. Mir sind aber auch noch so einige Fragen gekommen. Einmal, sind es gleichmäßig Jungen und Mädchen, weil ich kann mir vorstellen, dass eventuell ja auch die Mädchen, was du gesagt hast, eher verheiratet werden sollen und vielleicht eher die Jungs zur Weiterbildung geschickt werden. Wie sieht da die Diversität aus bei euch an der Schule?
Ist erstaunlich gemischt. Also ich habe jetzt nicht, ich kann es gerade nicht tatsächlich sagen, ob es genau 50-50 ist, aber es sind deutlich auch wirklich viele Mädchen dabei.
Schön.
Und auch das ist ein Teil eben, wo drauf Wert gelegt werden soll. Also eben, dass verschiedene Gruppierungen auch wirklich eine Chance kriegen, an Bildung zu kommen. Eben auch die vielleicht mit Waisen oder als andere schwierige Voraussetzungen in ihrer Familie, dass die eben auch dazu genommen werden und dann eben auch eine gute Mischung aus Mädchen und Jungen.
Ja. Schön. Und habt ihr Schwierigkeiten, Lehrer zu finden oder ist es wahrscheinlich bei der aktuellen Schulgröße noch recht okay, aber wenn sie jetzt größer wird, die Schule, klappt das, dass da Lehrer hinkommen, die auch unterrichten können?
Sehr, sehr gute Frage. Im Moment ist es natürlich für jeden, der dorthin kommt, eine Herausforderung, weil es ist wirklich, wirklich auf dem Land. Also da ist nicht viel geboten und der Lebensstandard ist natürlich auch nicht so hoch. Das heißt, die jetzt im Moment unterrichten und dort sind, die haben so eine Mischung aus, ja, wollen wirklich auch was Gutes tun, also sind tatsächlich auch so ein bisschen haben diesen humanitären Spirit oder auch mit drin, nehmen sogar in Kauf, dass sie im Moment weniger Geld kriegen, als jetzt, wenn sie in irgendeiner staatlichen Schule in der Stadt wären. Mal so als Hausnummer, die bekommen im Monat umgerechnet etwa 100 Dollar. Ja,
Okay.
so etwa. Und da müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass es irgendwie attraktiv wird für Menschen, dort zu sein und generell überhaupt dorthin zu kommen, dort zu arbeiten und auch die Schüler dort und Schülerinnen dorthin zu schicken. Ja. Deshalb auch eben auch ein großer Lerneffekt. Wir helfen nicht nur eine Schule zu bauen, sondern wir helfen, dieses Dorf etwas mehr zu entwickeln oder eben andere Möglichkeiten zu schaffen vor Ort. Die Lehrer schätzen, glaube ich, dass sie durch unsere Unterstützung ziemlich gut drauf bauen können, dass wir überhaupt Gehälter zahlen regelmäßig. Das ist in vielen solcher Länder wirklich nicht selbstverständlich. Man hat vielleicht einen Vertrag und man arbeitet irgendwo und der Staat zahlt aber nach 6, 7 Monaten. Und bei uns ist es jetzt einfach so, dass sie da relativ regelmäßig drauf bauen können, dass da die Gehälter kommen. Das ist uns auch sehr wichtig. Und das wiederum ist ein Plus, wo vielleicht auch der ein oder andere sagt, gut, ich verdiene weniger und es ist auf dem Land, aber ich habe gehört, das läuft so, also da habe ich was davon. Das ist so ein bisschen ein Zugpferd vielleicht.
Wäre das in Zukunft nicht auch vielleicht eine Idee oder eine Aufgabe für Volunteers, die da einfach mal für ein Jahr oder ein halbes Jahr praktisch aushelfen könnten?
Ja, es auch immer eine sehr interessante Zusammenarbeit und auch eine interessante Idee, da auch mehr Unterstützung hinzubringen. Wir hatten tatsächlich schon mal auch ein paar Jahre vorher den ersten Versuch gestartet über so eine Vermittlung von Freiwilligen. Das war ehrlich gesagt damals noch zu früh. Da war noch zu wenig zu tun. Und man muss einfach auch noch mal überlegen, die Menschen dort vor Ort, vor allem auch im Dorf, ganz wenige von denen sprechen Englisch. Das heißt, man müsste auch sprachlich gesehen wirklich sich mit Swahili anfreunden und da schon ziemlich gut unterwegs sein. Die Lehrer sprechen Englisch, die meisten zumindest, allein durch ihre Ausbildung. Aber das ist gerade alles auch noch so im Werden. Dennoch macht es natürlich immer Sinn, auch interkulturellen Austausch zu betreiben, mehr Verständigung und sowas hinzubringen. Und umgekehrt ist es, finde ich, auch immer ganz wichtig, dass man Dinge nicht wegnimmt, die vor Ort einfach auch gemacht werden sollten, allein von jetzt auch wirklich bezahlte Jobs, aber auch von Verantwortlichkeiten und dass man Entwicklungen selber durchlebt, also dass die auch die Chance haben zu lernen und nicht von uns irgendwas vorgesetzt bekommen. Also das war mir von Anfang an eigentlich wichtig, dass sie Fehler machen dürfen und nicht ich sage oder wir sagen, was gut für dort ist, weil das weiß ich nicht, sondern dass sie ihrer Idee folgen aus so einer intrinsischen Motivation und dann auch stolpern müssen, dann auch mal was schief geht, damit müssen wir auch leben dann. Aber anders, ich meine, so lernen wir auch. Und ich finde, das ist oft ein fataler Fehler von irgendwelchen Entwicklungszusammenarbeiten, dass wir alles vorgeben und wir zu viel übernehmen. Ich möchte aber, dass die langfristig dort was davon haben und das auch von selber laufen kann irgendwann mal.
Ja, da sagt man doch eigentlich in der Entwicklungshilfe auch immer Hilfe zur Selbsthilfe. Also das ist schon auch was, worauf ihr da baut, ne?
Ja,
Ja.
also unbedingt. Uns ist sehr bewusst, dass ohne die Gelder, die wir hier sammeln, dort nichts laufen würde im Moment. Aber gerade auch so früh jetzt schon damit zu beginnen, zu überlegen, gut, wenn wir jetzt eine Hühnerfarm haben, dann A, haben die Kinder bessere Ernährung, weil oft gibt es nur Reis und Bohnen oder Reis und Maisbrei oder sonst was. Das heißt, Schulgarten und Hühnerfarm sorgen dann für Gemüse und Eiweiß. Hoffentlich bleibt aber bei den Hühnern, die jetzt bald legereif sind, auch bei den Eiern auch mal ein bisschen was übrig. Das heißt, dann könnte einen kleinen Betrieb anfangen, der dann auch wieder Gelder in diesen ganzen Schulkomplex hineinbringt und der dann dem Dorf auch was zugute bringt. Ja. Und genauso mit dieser Schreinerei oder der Nähstube, das sind alles so Ideen, so Anstöße, dass etwas für die Schule entsteht, was aber auch außen genutzt werden kann und wo dann eben auch zukunftsmäßig Bildung, Jobs und aber auch Gelder entstehen, die dann das Ganze auch weitertragen können.
Super, schön. Hört sich richtig gut durchdacht an und nach einem Konzept, was Zukunft hat. Wie ist denn das Feedback aus der Dorfgemeinschaft? Da kommt bestimmt auch ab und zu ein kritischer Kommentar, oder?
Genau, also man muss wirklich die mitnehmen. Ja, also es ist ganz wichtig, dass nicht irgendwie denen was vorgesetzt wird, was sie vielleicht auch gar nicht wollen und nicht einsehen oder da nicht mitkommen. Das ist aber tatsächlich, überlassen wir eigentlich auch immer den Menschen vor Ort, die mit uns zusammenarbeiten. Die haben leider auch den besseren Draht dazu. Aber es ist schon klar, dass das Dorf auch was davon haben möchte. Ja, und sei es eben irgendwelche infrastrukturellen Verbesserungen, irgendwelche wirtschaftlichen kleinen Verbesserungen. Und das wird in Zukunft auch irgendwann so sein, wenn zum Beispiel jemand im Dorf plötzlich Schulmaterial verkaufen kann, weil Bedarf da ist. Vorher war da kein Bedarf und dann könnte jemand daraus sein Business machen. Aber da muss man auch immer gut verhandeln, viele Gespräche führen. Und so als ein Beispiel, ich war letztes Jahr zu Besuch dort und habe diese Nähmaschinen mitgebracht als Startpunkt für die kleine Näherei oder Schneiderei. Und wir haben dann versucht zu fragen, wer Interesse hätte, da auch mitzuarbeiten. Und dann standen halt plötzlich 20 Frauen vor der Tür, die wir natürlich nicht alle unterbringen in so einer kleinen Nähstube. Und da muss man dann aufpassen, dass man sich auch nicht in die Nesseln setzt und irgendwie Ungleichheit produziert. Also jeder Schritt muss eigentlich überlegt werden.
Wie habt ihr das gelöst?
Tatsächlich sind dann diejenigen, die vor Ort waren, wir haben so ein bisschen besprochen, was Kriterien sein könnten. Und natürlich war dann doch auch Vorerfahrung war was Entscheidendes. Und dann haben sich quasi wie so eine kleine Ausschreibung, dann haben sich 2 oder 3 qualifiziert und die durften dann jetzt da auch weitermachen.
Super, hervorragend. Was würdest du denn aktuell als die größte Herausforderung bezeichnen?
Also ein ganz großer Lernfaktor war so das Thema Geduld und wie Menschen mit Zeit umgehen. Also da sind wir einfach, so wie wir leben und arbeiten, sind wir da sehr durchgetaktet. Das geht immer um Leistung. Das hat immer sehr viel eben mit dem Faktor Zeit zu tun. Und das ist einfach tatsächlich einmal kulturell und dann aber auch von den Möglichkeiten und von der Infrastruktur gibt es da ganz, ganz viele Hürden. Und wenn man das jetzt nur von hier aus betrachten würde, würde man es ganz oft nicht verstehen. Warum geht es jetzt nicht weiter? Warum wurde das versprochen und ist noch nicht passiert? Und dadurch kommen Schwierigkeiten in Kommunikation oder in der Zusammenarbeit auf. Und da hat es mir sehr geholfen, dass ich eben schon öfter in solchen Ländern gearbeitet habe, um mich dann da auch wieder zurückzufahren und das dann auch irgendwie zu verstehen. Muss ich aber auch in meinem Verein hier tun. Also einfach die Tatsache, jemand im Dorf stirbt und wegen der Beerdigung ist ein Tag lang, geht einfach nichts voran. Das ist so. Und das ist dann ein Faktor, der irgendwas verzögert, wo man irgendwie dringend drauf warten würde oder eine Rückmeldung braucht oder sowas. Also das sind so Herausforderungen. Und im Moment ist es jetzt so von unserer Strategie tatsächlich diese Erkenntnis, wir sind unheimlich froh, dass jetzt seit 2 Jahren Schulaktivität stattfindet. Und aber jetzt die Planung so zu machen, dass wir ganz bestimmt sicher sein wollen, dass bis Ende des Jahres wir diese Anzahl der Schüler auch weiter durchbringen. Und das hat einen bestimmten Kostenfaktor pro Monat, den wir so mehr oder weniger abschätzen müssen. Und das müssen wir frühzeitig dazu Ja sagen, bevor wir irgendwie sagen können, wir nehmen jetzt noch ein paar mehr Schüler dazu. Und wir müssen eben uns darauf einstellen, dass, wenn wir diese Dauerkosten haben, jeder weitere Extraschritt auch unglaublich viel mehr Arbeit bedeutet hier für das Gelder sammeln, weil zum Beispiel es steht ein Gebäude, ein großes Gebäude steht seit 2 Jahren eigentlich im Rohbau in einer bestimmten Situation und kann nicht weitergemacht werden, weil andere Dinge die Priorität sind. Das heißt, wir müssen sehr stark lernen zu priorisieren. Und das ist, ja, ich lerne zwar Projektmanagement, aber man muss sich da ja dann trotzdem auch immer wieder erinnern, dass ich da Laie bin oder dass wir auch Laien sind und ja, dass man da eben eine gute Strategie dann auch aufzieht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Ja, das hört sich auch ganz schön kompliziert an, muss ich gestehen. Jetzt haben wir schon oft über Hilfe, über Spenden gesprochen. Bitte nimm uns doch mal mit ins Boot. Was können die Zuhörer und Zuhörerinnen machen, wenn die Twende Schuleni super finden, wenn die euch helfen wollen, wenn die gerne spenden wollen. Wo finden die euch und was können sie tun?
Also das ist auch wirklich sehr schön, weil wir inzwischen unsere Spenden auf sehr vielen Schultern so verteilen können oder das Spenden sammeln. Wir haben ein paar Unternehmen hier in meinem kleinen Städtchen hier in Taunusstein, die inzwischen uns kennen und die da auch mitmachen. Also da ist irgendwie die Pfandspende bei Edeka, die wirklich übers Jahr hinweg ganz schön viel Geld ergibt und wo eigentlich niemand drunter leidet, wenn er statt den Pfandbon einzulösen an der Kasse, wird es da in so einen kleinen Briefkasten geworfen und dann zusammengesammelt. Der Friseur hat letztes Jahr irgendwie eine Weihnachtsaktion gemacht. Meine Physiopraxis macht immer was. Also man kann immer was initiieren, wenn man was gut findet. Schulen machen ja inzwischen oft solche Spendenläufe. Und gerne natürlich wäre es auch toll in Zukunft, wenn es irgendwelche Schulpartnerschaften gibt. Das hatte ich lange Zeit noch nicht so angeregt, weil da eben nur ein Gebäude stand. Aber jetzt, wo es auch Schüler gibt und Schule gemacht wird, kann man natürlich auch drüber nachdenken, ob man da eine Verbindung entstehen lässt. Sowas wäre sehr schön. Wir haben so ein paar Dauerbrenner aufgemacht. Wir machen immer mit bei Platzschaffen mit Herz, wo man seine abgelegten Kleidungsstücke dann in einen Bon umwandeln kann und einen Code und dann für uns abstimmen kann. Man kann Tintenpatronen sammeln und abgeben. Das haben wir auch alles auf unserer Homepage irgendwie so ein bisschen aufgelistet, was man so tun kann. Es gibt Leute, die bei ihren Geburtstagen eine Spendenbox aufstellen. Ich bin auch immer bereit, irgendwo, wenn es jetzt nicht gerade ganz, ganz weit weg ist, aber auch zu einem Vortrag zu kommen oder mal was zu erzählen drüber. Benefizkonzerte hat es schon gegeben, das war auch schon sehr schön. Und immer irgendwie auch was, was mit Austausch zu tun hat, was mit Kennenlernen zu tun hat. Ich erzähle einfach dann auch gerne, was. Und das schätzen die Leute auch hier, das merke ich, dass es so ein direkter Kontakt ist, dass keine Zwischenstufe ist, dass man auch wirklich weiß, wo es genau hingeht. Und da sind die direkten Augenzeugen eigentlich immer die Besten, die das dann auch einsammeln können. Ja, und dann einfach natürlich, wer sich in den Verein einbringen will selber, meine zwei Vorstandsmitgliederpartner, da ist einer in München, einer in Köln, das eine in Köln, das heißt, es verbreitet sich auch etwas mehr. Und jeder, der gute Ideen hat, der, da gibt es Herausforderungen wie eben die Wasserversorgung. Wir schauen nach Solarlösungen, wir schauen nach Permakultur. Also es ist so ein breites Feld, wer auch immer sich da bewandert fühlt, irgendetwas beizutragen oder auch eben was lernen und austauschen zu wollen. Auch sowas ist immer herzlichst gerne willkommen. Und ja, da sind wir offen für ganz, ganz vieles.
Schön, super. Na, da wird sich doch irgendwas finden. Also ich habe auch gesehen, bei euch auf der Homepage gibt es natürlich auch den berühmt-berüchtigten Spenden-Button sozusagen, wo man direkt spenden kann, wenn man einfach nur vielleicht ein paar Euro zu viel hat oder die gerne für euch halt investieren möchte, weil einem das Projekt so gut gefällt. Das ist auch möglich. Ich werde die Links natürlich hier auch alle wieder in die Folgennotizen packen, aber man findet euch tatsächlich unter Twende Schuleni.
Genau.
Richtig?
Ja. Ja, also nee, twendeschuleni.org, also ja. als Website. Ja.
Genau, und super. Also wenn man das irgendwie in die Suchleiste eingibt, dann findet man euch auf jeden Fall.
Ja.
Liebe Birgit, hast du eine Erinnerung, die du mit uns teilen möchtest? Ein besonders schönes Erlebnis, etwas, was dich besonders bewegt hat, wenn du an das Projekt, an euren Verein denkst, ja, was du gerne erzählen magst?
Tatsächlich war der Besuch im letzten Jahr was ganz Besonderes. Ich bin noch nicht so oft hingefahren, weil ich eben auch wieder lieber die Menschen dort das selber übernehmen lasse in ihrer Organisation und in ihrem Schaffen und Tun, also auch nicht stören zu viel. Aber letztes Jahr bin ich eben mit einem Vereinsmitglied einmal hingefahren. Und ja, was wirklich sehr schön war, wir hatten Koffer voll mit Spenden und haben irgendwelche Sachspenden auch mitgebracht und hatten uns dann überlegt, dass wir ein schönes Essen auch zusammen veranstalten, haben dann die Materialien dazu auch mitgebracht und haben dann dort draußen sitzend mit diesen 22 Kindern, Jugendlichen, die wir bis dahin auch noch nicht kannten, haben wir dann wirklich ja für deren Verhältnisse ein kleines Festmahl bereiten können oder die Köchinnen haben das gemacht. Und da so mit denen zusammenzusitzen und zu erleben, dass die Schule lebt, das war sehr besonders. Und wir haben dann als Dankeschön direkt einen kleinen Tanz und Gesang von denen bekommen auf Suaheli, wo sie sich bedankt haben für das, was wir mitgebracht haben und so. Das sind so Momente, die bleiben auf jeden Fall, die bleiben im Kopf und die motivieren auch immer wieder, weil man dann einfach merkt, dass es ankommt und ja, dass es auch wirklich aller Mühe wert ist.
Das glaube ich. In meinen Augen bist du ja eh schon so eine Art Superfrau, was du alles leistest und wie vielfältig du dich in deinem Leben so engagierst, finde ich wirklich erstklassig und für mich bist du definitiv eine Weltverbessererin. Deshalb auch dieses Mal wieder die Frage. Ich erinnere mich gar nicht mehr ganz genau, was du letztes Mal geantwortet hast. Vielleicht hat sich das ja auch schon ein bisschen verändert. Liebe Birgit, was würdest du dir wünschen, wenn du 3 Wünsche frei hättest, um die Welt zu verbessern?
Ich würde mir als allererstes wünschen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich und zwischen mächtig und ohnmächtig, dass wir die irgendwie verkleinert bekommen. Wenn ich da so höre, was die ganz, ganz Großen an Geldern rausschmeißen, damit könnte ich mehrere Schulen bauen und ja, es wäre vieles so viel einfacher. Es wäre schön, wenn wir uns weltweit auf gemeinsame Ziele einigen könnten. Und ich glaube, da gibt es einige. Es gibt Herausforderungen, die wir nur gemeinsam schaffen können. Umwelt, Klima, ja eben Armut zu bekämpfen und sowas. Und wenn wir uns da zusammentun könnten, statt uns gegenseitig irgendwie das noch schwieriger zu machen. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass ein besseres Verständnis, besserer Respekt und mehr Kontakt auch zwischen Kulturen und zwischen Menschen stattfindet, weil ich glaube, dass das ganz viele Krisen besänftigen könnte, weil uns das ganz viel Gewinn bringen könnte, weil wir voneinander eigentlich nur lernen können. Und sehr häufig ist die Angst vor dem Fremden Grundlage für Abweisungen und für eben Konflikte, Kriege, wenn wir uns besser kennenlernen würden. Und das, finde ich, kann ich mit dem Projekt auch ein bisschen machen. Dann geht vieles einfacher und ist vieles schöner.
Mhm. Finde ich super. Sehr schöne Wünsche. Dankeschön. Birgit, du kennst meinen Podcast, du warst schon einmal hier mit Ärzte ohne Grenzen und du weißt auch, dass ich am Ende immer nach einem Buchtipp oder am liebsten auch gerne nach 2 Buchtipps frage. Hast du einen Buchtipp heute mitgebracht für mich, die Hörerinnen und die Hörer?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ja, ich habe natürlich so ein bisschen in meiner afrikanischen Ecke geguckt, weil ich gedacht habe, dass das dazu passt. Und gibt's wirklich sehr viel Schönes. Also lohnt sich auch immer mal in diese Richtung reinzuschauen, auch wenn man so gar nichts mit dem afrikanischen Kontinent zu tun hat. Ich habe ein vielleicht etwas bekannteres von Henning Mankell, der Chronist der Winde. Das ist ein unheimlich schöner Roman, spielt in Mosambik, wenn ich mich gerade nicht täusche, aber ist sehr zu Herzen gehend über eben einen Jungen und sein Schicksal. Und so Einzelschicksale berühren einen ja dann doch immer auch sehr besonders und man kann sich dann vorstellen, dass viele Menschen in dieser Art so groß werden. Schön. Das wäre das eine. Und das andere, da habe ich jetzt auch wieder einen Zungenbrecher, den ich erstmal überwinden muss. Richard Kapuscinski heißt er. Ist auch ein relativ bekannter Autor, also ein Journalist, der ganz viel nach Afrika gereist ist und mehr so Schauplätze von Staatsgründungen, Putschen und Bürgerkriege beleuchtet. Das Buch heißt Afrikanisches Fieber, Erfahrungen aus 40 Jahren. Und ich habe mich bei diesem Buch mehrfach dabei erwischt, dass ich gedacht habe, ah ja, das ging mir so ähnlich. Also so Situationen beschrieben, okay, die irgendwie sehr bildhaft und sehr symbolisch sind für Dinge, die eben so auf der Ebene von Politik und Gesellschaft und so passieren. Ich fand es damals sehr spannend, weil ich einfach mich auf meinen vielen Reisen auch immer wieder entdeckt habe in manchen. Und es ist so ein bisschen was zum manchmal Schmunzeln, dann aber doch auch diese journalistische Hintergrundarbeit, also sehr informativ, aber so recht leichtläufig, fand ich das.
Super, hört sich beides nach einem total schönen Buch an. Vielen Dank für diese tollen Buchtipps. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch dir ganz, ganz vielen lieben Dank zu sagen, dass du hier erneut zum Interview bereitstandst und uns über Twende Shuleni so viel erzählt hast. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass eure tollen Pläne, die ihr da habt, die die Leute vor Ort da im Kopf haben, dass die umgesetzt werden können, dass das genau so wird, wie ihr das schon aufgezeichnet habt da vor Ort. Und ich bin einfach auch sehr froh, dass du damals ja wahrscheinlich mit dem Mann, der neben dir im Bus saß und diese Idee hatte, die Telefonnummern ausgetauscht haben musst oder die E-Mail-Adressen. Sonst wäre das ja wahrscheinlich alles gar nicht zustande gekommen, oder?
Ja, also manchmal sind es diese Zufallsbegegnungen, die irgendwie was ganz Großes auslösen. Ja, und das war, wie gesagt, alles nicht geplant. Und hätte man mich vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren gefragt oder gesagt, ob ich mal irgendwie an einem Schulbau oder an der Schule in Tansania beteiligt wäre oder sein wollte, hätte ich, glaube ich, nicht Ja gesagt. Und so spielt das Leben manchmal.
Ja, ja, cool. Also dann kann ich dich ja nur beglückwünschen zu dem Projekt, was dadurch entstanden ist. Es hört sich wirklich ganz toll an und ich glaube, du bist da mit sehr viel Herzblut dabei und bringst das auch ganz toll voran mit eurem Verein. Vielen Dank, liebe Birgit. Und ja, ich denke, wir hören uns wahrscheinlich irgendwann wieder. Bis dahin, alles Gute für dich und für Twente Schuleni.
Sehr, sehr gerne hören wir uns wieder und vielen Dank, dass du mich heute eingeladen hast, nochmal dafür zu sprechen und dir auch alles Gute mit deinem Podcast und deinen wunderschönen Ideen, auch die Welt etwas besser zu machen.
Danke, bis bald, Birgit.
Bis bald.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.